vor zwei Wochen hat, glaube ich, Bayern gegen Werder Bremen gespielt und Bayern immer Druck macht immer bei den Bremer vorm Tor und auf einmal schießen die Bremer ein Tor in Bayern, praktisch in der heiligen Halle von München. Und dann kann das passieren, das kommt öfters vor, dass dann der Reporter schreit, ein Tor wie aus dem Nichts! Da hat niemand damit gerechnet. Und unser Gott ist auch manchmal so. Ja, drum Thema wie aus dem Nichts, aber es ist nur die Hälfte. Das andere ist nicht wie aus dem Nichts. Wie aus dem Nichts hat Gott in der Geschichte zugeschlagen. Und ich will hier ein schönes Zitat von Stefan Effenberg, wer kennt ihn? Doch einige Geschwister. Auch wenn es eigentlich unmöglich ist, ist es noch möglich. Das ist wirklich ein Wort des Glaubens. Ja? Eigentlich, auch wenn es eigentlich unmöglich ist, ist es noch möglich. Und wir schauen uns mal, ich habe heute viel Text mitgebracht, um da hier ein bisschen durcheilen. Ich habe auch viel weglassen, aber ein paar Sachen. Aus dem Lukas-Evangelium, weil es geht ja auf Weihnachten zu und es muss ja auch, hat ja auch einen Bezug dazu. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons. Ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in den Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren ihren Tagen weit vorgerückt. Also die waren schon älter. Ich sage mal, das wird eine der letzten Dienste gewesen sein, die der Zacharias im Tempel gemacht hat. Der war so um die 55 und es war soziales Gesetz im Gesetz. Damals mit 55 konnte die Priester in Rente gehen. Das war doch was. Die durften zwar nur Töpfe waschen und so Sachen, aber dann mussten da die Jüngeren. Ja? Die Jüngeren durften dann ran. Und dieser Zacharias war im Tempel, im Heiligtum drin, also nicht im Allerheiligste, sondern im Heiligtum, war schön dunkel. Und da hat er so Räucheropfer gebracht, das stand mal hier, sieht man hier. Ihm erschien aber, und jetzt wie aus dem Nichts, ja, der Zacharias, der hat an diesem Tag mit nichts gerechnet, der hat seinen Dienst gemacht, as usual, Routine, hat er immer so gemacht. Und dann machte er seinen Rauch am ersten, und ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Also, käme über mich auch. Ja, wenn ich denke, ich bin irgendwo alleine und dann steht da noch einer. Und wir wissen ja nicht, wie der ausgesehen hat. Wie war der angezogen? Was hat er für Aura gehabt oder was auch immer, gell? Fürchte dich nicht, sagt der Engel. Und da möchte ich drauf aufpassen. Hier steht ein Engel des Herrn. Ein Engel. Einfach ein Engel. Weil nachher kommt noch was anderes. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Hammer. Ja. Die kriegen keine Kinder mehr, die haben nicht mehr damit gerechnet. Und wie aus dem Nichts kommt ein Engel des Herrn und bringt ihm so eine Botschaft. Hier kann man den Engel sehen, aber ob er so aussieht, weiß ich nicht. Jetzt geht's weiter. Wieder wie aus dem Nichts. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel, ich beobachte Engel Gabriel, das war nicht ein Engel des Herrn, das war der Engel Gabriel. Und wenn Engel Gabriel auftaucht, dann bedeutet das immer, das ist Chefsache. Ja. Da darf man beim anderen Engel wäre auch nichts schief gegangen, sage ich jetzt mal so. Aber wenn der Engel Gabriel kommt, dann kommt besondere Botschaft. Und er wurde von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also das ist wie auf dem Navi. Ja? Da wurde wirklich nichts am Zufall überlassen. Und das heißt, Gott hat diese Maria gekannt. Er wusste, wo sie wohnt, wie sie hieß, welche Aufgabe und welche Rolle er für sie vorgesehen hat. Und ich habe gedacht, das ist doch für uns auch was, oder? Kommt nicht unbedingt der Engel zu uns und sagt uns was, aber Gott kennt uns genauso, wie er die Maria gekannt hat. Und er hat eine Aufgabe für uns und hat einen Plan für unser Leben. Ja. Und der Engel, ich lasse ein bisschen was weg, das gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, gebenedeit ist die Frucht und deines Leibes, lass mal weg. Wir kommen gleich zu Maria. Sie wurde aber bestürzt über das Wort, wie aus dem Nichts. Ja. Das junge Mädel hat mit sowas nicht gerechnet. Ja. Die war verlobt und damals, wenn man verlobt war, hat man nicht miteinander geschlafen, sondern man hat gewartet, bis man verheiratet war. Also die wusste von überhaupt nichts. Ein junges Mädel war vielleicht gerade beim Kochen oder Bodenwischen oder was auch immer. Und dann kommt der Engel Gabriel und ich sage mal, Engel Gabriel ist nochmal eine andere Hausnummer wie ein Engel. Und sie hat es gehört und hat gesagt, was sagt er zu mir? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, namentlich angesprochen. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Hammer. Wie wären wir damit umgegangen? Also ich als Mann habe da Schwierigkeiten, wenn mir ein Baby verheißen wird. Aber als junge Frau kommt jemand und sagt dir sowas. Aber die Maria hat es einfach mal so genommen. Ja? Gucken, mir geschehe nach deinem Wort. Es ist super. Das Dritte, wie aus dem Nichts. Und es waren Hirten in derselben Gegend. Das ist dann 9, 10 Monate später, als Jesus geboren war, also nachdem die Maria diese Botschaft bekommen hat. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Wunderschönes Bild. Und ich muss hier was dazu sagen, wo ich in der Vorbereitung war, habe ich mir noch gar nichts gedacht und ich gucke mir das ja dann immer noch ein paar Mal an, schaue auf Fehler. Und dann sehe ich die Hirten hier so in der Dunkelheit bei ihren Schäflern sitzen und ich gucke auf den Text und da steht, es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und da kam eine Botschaft für mich, für die Älteste, für die Gemeindeleitung, für die Verantwortung haben. Das ist eure Aufgabe, vielleicht meine auch, das ist eure Aufgabe, auf die Herde in dieser finsteren Zeit aufzupassen. Ja? Weil in der Dunkelheit, da kommt der Feind, da kommt der Wolf, da kommt der Löwe, der Bär, was auch immer in der Gegend alles an Tiere rum war. Und die Hirten, die haben in der Nacht aufgepasst, die haben nicht gepennt, weil es gerade Nacht war, sondern es war ihre Aufgabe, auf die Herde aufzupassen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Leidenschaft haben, die weiß, was wir für eine Zeit haben. Ja? Auf dem Herweg habe ich zu meiner geliebten Frau gesagt, die neben uns nicht, uns wahrscheinlich nicht, aber so unsere Gesellschaft, unsere Spaßgesellschaft, nehmen sie die Spiele weg. Ja? Kein Fußball mehr, kein Theater, kein Kino, keine Bars, keine Partys. Das wird denn ihr weggenommen. Ja? Aber was passiert, wenn sie zu den Spielen das Brot nur wegnehmen? Das wird schwierig. Ja? Und mir kam das so vor, wie wenn wir in der Offenbarung lesen, da kommt ein Gericht. Und da kommt noch ein Gericht und es wird immer schwerer und immer stärker. Ja? Und ich bin jetzt kein Schwarzmalprophet, aber mit dem Impfstoff und so weiter, da wird die Geschichte vielleicht nicht vorbei sein. Vielleicht kommt da was ganz anderes, wo keiner damit gerechnet hat. Ja? Also die Hirten müssen aufpassen, das heißt auf die Herde aufpassen, gucken, dass sie immer was Gutes zu essen kriegen und dann ist es ein guter Job, was sie machen. Und die sind da gewesen auf dem Felde und was passiert? Und ein Engel des Herrn, da kam wieder ein Engel, ja, nicht Gabriel, sondern ein Engel, der trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Das kam wie aus dem Nichts. Kein Mensch hat in dieser Nacht damit gerechnet, dass irgendwas war alles, die Schafe hingeblöd, geschlafen, gestunken, was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Und auf einmal kommt die Herrlichkeit des Herrn in diese komische Truppe hinein. Ja. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, das ist immer super. Wenn Gott wie aus dem Nichts kommt, dann ist das Erste, fürchtet dich nicht, fürchte euch nicht. Ja. Jesus ist seine Jünger mal erschienen im Sturm, ist auf dem Wasser gelaufen Und die waren im Boot drin gesessen und haben die Krise gekriegt. Ah, Gespenst! Ja, und Jesus, locker, wie er immer war, fürchtet euch nicht, ja, bin bloß ich. Aber ich weiß nicht, ob das mit der Furchtlosigkeit dann so schnell dauert. Auf jeden Fall hat er eine wunderbare Botschaft. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr, in Davids Stadt, in Bethlehem. Ja. Das ist eine Hammerbotschaft. Die Welt, die damals im Römischen Reich, also vor allem Israel, wenn man das dann sieht, wie Jesus in den Evangelien geheilt, Dämonen austrieb hat, das war ja, da waren ja Zustände, das war ja unbeschreiblich. Ja. Kranke, Besessene, ausgebeutete Arme. Und Jesus ist gekommen, hat diese Leute geheilt. Aber ihm ging es ja auch mehr wie um körperliche Heilung und dass er wieder auf die Beine kommt, sondern dass unsere Schuld vergeben wird. Ja. Was nützt mir das, wenn ich als Wohlstandsbürger in die Hölle gehe? Nützt mir nichts, wenn ich die ganze Welt gewinne und verliere meine Seele dabei, nützt mir nichts. Aber Jesus hat mich erlöst, gerettet, gereinigt. Ja. Preis dem Herrn. Guck, so müsst ihr euch das vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so war. Aber das war schon Hammer, wenn du im Dunkeln sitzt und auf einmal wird es ganz hell. Und wenn der Heilige Geist kommt, wenn Jesus kommt, dann wird es hell in unserem Leben. So, jetzt kommt ein Thema, schwenkt nicht wie aus dem Nichts. Kann man sich gar, hört sich komisch an, kann man sich philosophisch gar nicht vorstellen. Nicht wie aus dem Nichts. Was das eigentlich bedeutet. Wie aus dem Etwas. Wissen wir nicht. Für einige Menschen in dieser Zeit kam Jesus nicht überraschend. Der kam nicht überraschend. Einer davon, der junge Mann hier, wer war das? Ich höre Stimmen. Ha? Simeon, genau. Der hatte vom Heiligen Geist eine Zusage bekommen, dass er nicht sterben wird, bevor der Messias gesehen hat. Und der war jetzt auch vermutlich nicht mehr der Jüngste. Und dann gab es noch eine junge Dame. Hier taucht sie auf, die Hanna, richtig, 84 Jahre alt, sagt die Bibel. Die zwei, die haben im Tempel auf den Messias gewartet. Ja? Und der Heilige Geist hat in Simeon, als Jesus beschnitten werden sollte, praktisch zu Josef und Maria hingeführt und hat das Kind hochgehoben und hat eine Prophetie losgelassen. Absoluter Hammer. Also die haben gewartet. Das war nicht so, dass das alles wie aus dem Nichts kam, sondern die Leute, die haben gewartet. Und dann sagt die Bibel, es gab in Jerusalem außer den beiden eine kleine Truppe, die erwarteten den verheißenen Messias. Also da war so, weiß nicht wie groß die war, 20, 30, 40 Leute, die haben sich im Tempel immer getroffen. Und die haben auf den Messias gewartet. Und unglaublich, wie Effenberg schon sagt, nicht möglich. Die alten Prophezeiungen hatten sich wirklich erfüllt. Ja. Fantastisch. Und ich möchte auf diese kleine Truppe möchte ich ein bisschen eingehen. Und zwar habe ich ein paar Schlaglichter da rausgesucht. Ja. Erstens, sie gehörten nicht der religiösen Führung an. Heute würde man sagen, das war super Anarchos, wo sie da getroffen haben. Ja, die haben was gemacht, was alle nicht gemacht haben. Die haben wahrscheinlich auch ihre Gebete gemacht und geopfert und so weiter, denn das Ganze, die ganzen Sachen. Aber die haben nicht zur religiösen Führung gehabt. Die religiösen Führer, die haben ihre Dienstgeschäfte erfüllt, die waren in ihrem Tran drin, was auch immer, haben ihre Bibel gelesen, ihre Tora und was auch immer. Und die Leute haben da nicht dazugehört. Ja? Warum hat Gott nicht zu der religiösen Führung gesprochen und gesagt, hey, Jesus, also Messias kommt bald, aufpassen, ja, da hat er Koffer gepackt, alles gucken, Fernglas raus und so weiter. Ist nicht passiert. War da ein paar kleine Hansa, vergleichsweise geringe Anzahl von Leuten, die auf der Messias gewartet haben. Sie gehörten auch nicht zur intellektuellen Oberschicht. Waren vielleicht so Leute wie ich, 5-5er im mittleren Reifezeugnis. Ja. Und ich sage, man kann auch zur intellektuellen Oberschicht gehören und trotzdem spüre, dass ihm das Entscheidende fehlt. Ja? Man kann merken, dass man geistlich arm ist. Und wenn man dann zu Gott kommt, da kriegt man genauso Vergebung wie einer, der ein bisschen nicht so reich bestückt ist im Kopf. Ja? Ist egal, das Entscheidende ist ja das, dass wir merken, uns fehlt es, wir sind geistlich arm, es ist nicht so in unserem Inneren, wie es sein sollte. Auf jeden Fall, die gehört nicht zur intellektuellen Oberschicht. Da gab es ja sicher auch Schriftgelehrte, Studierte und die Römer und die Griechen, was da alles in der Gegend rumgesprungen ist. Die haben da nicht dazugehört. Sie gehörten garantiert auch nicht zur finanziellen Oberschicht. Die Hanna, die war, wo ich gerade sage, arme Sau, aber das kann man so nicht sagen. Es war arme alte Frau, ja. Als Frau warst du, die war 7 Jahre verheiratet, dann ist ihr Mann gestorben und dann in der Zeit war sie alleine. Und als Frau alleine war immer schwierig, weil es gab keine Sozialversicherung, es gab eigentlich niemanden, der dir geholfen hat. Und sie hat trotzdem in dieser Freude und dieser Erwartung auf den Messias hin hat die gelebt. Ja, aber sie hat kein Geld gehabt und die andere von der Truppe vermutlich auch keiner. Die haben nicht die Säge voller Geld umeinander geschleift, sondern es waren arme Leute. Sie gehörten auch nicht zur herrschenden Oberschicht. Ja? Die haben nichts zum Sagen gehabt. Ja? Das war Fußvolk, Kanonenfutter, für was auch immer. Ja? Das waren Leute, die man eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gebraucht hat. Gott erwählt das Geringe auf der Welt. Ja? Und darum bin ich heute dabei. Das, was nichts ist, vor der Welt, das, was nichts darstellt, keine großen Fähigkeiten, keine große Kohle, was auch immer. Aber Gott erwählt das, um das zu Schande zu machen, was darstellt. Ja. Sieht man vielleicht heute noch nicht. Ja. Ach, die doofen Christen hier. Was wollen die eigentlich? Kann so aussehen. Es kann so aussehen. Aber es gibt ein Buch des Lebens, da stehen wir hoffentlich drin. Und dann wird sich das eines Tages schlagartig verändern. Ja? Vor allem, ich denke auch, wir streben nicht nach Reichtum und nach Macht und so weiter. Ja? Wer das nur macht, der hat irgendwo noch ein Problem. Ja, Gott hat uns mit Jesus alles schon geschenkt. Ja? Und jetzt machen wir Zeitreise. Anschnallen, jetzt geht es nochmal 538 Jahre zurück. In die Vergangenheit. Armin hat neulich zurück in die Zukunft was gesagt. Er hat gesagt, oh, hoffentlich sagt er nichts Falsches heute in seiner Predigt. Wir gehen in die Vergangenheit zurück, in das Jahr 538, 37 vor Christus. Da gab es einen Mann, der hieß Daniel, der wurde als junger Mann von den Babyloniern verschleppt nach Babylon. Hat dort wirklich absolute Karriere gemacht, muss man sagen. Aber er ist Gott immer treu geblieben. Ja? Und Daniel datiert im ersten Jahr des Darius, kann man also genau sagen, zu welchem Jahr das war, des Sohnes des Ahasverus vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war. Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, horch zu, was der gemacht hat, achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre über das Wort des Herrn, das zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Jerusalem wurde zerstört und vorher hat Jeremia eine Prophezeiung gehabt, er sagte, ihr müsst 70 Jahre in Babylon bleiben und dann dürft ihr wieder zurückgehen, ja. Daniel, ein Vorbild für uns, der las in der Schrift, auch ein paar Schlaglichter auf der Daniel, er las in der Schrift. Leute, wir müssen die Bibel lesen, wir kommen nicht drum herum, wir müssen wissen, was da drin steht. Sonst macht uns jeder X vor U vor und wenn wir wissen, was drin steht, dann können wir, das ist unser Schwert des Geistes. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, junger Türke, ein Muslim, ein ganz treuer Muslim, hat immer gebetet, auch unter der Schicht. Und dem habe ich eine türkische Bibel gegeben. Und er hat ihn mit nach Hause genommen und der musste gelesen haben. Ja. Das sind eines Tages, hat es geklopft an der Tür, da waren Zeuge Jehovas da, hat er gesagt, da waren so zwei Leute da. haben die sofort als Zeuge Jehovas identifiziert und haben gesagt, die wollen ihm so was erzählen und so weiter. Und wenn sie ihm was erzählen, hat er gesagt, ja, aber in der Bibel steht es ganz anders drin. Und hat er ein bisschen, was er in der Bibel gelesen hat, hat er die mit ihrer Sache widerlegt. Die konnten ihm nicht erzählen, was in der Bibel drin steht. Er wusste es besser, der hat es selber gelesen. Ja. Und wenn ein Muslim das schon kann und macht, ja, wie viel mehr mir? Wir müssen reingucken, weil das ist das einzig Stabile. Das Wort Gottes verändert sich nicht, Gott verändert sich auch nicht. Ja. Das bleibt immer stabil. Und was vor 3000 Jahren im Wort Gottes gegolten hat, das gilt heute immer noch. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Das gilt immer. Da gibt es kein Abweichen. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Da geht's, er hat jetzt ein großes Bußgebet gesprochen, wo er seine Sünden bekannt hat und wo seine und das Volkes Sünden und dass sie alle abgewichen sind und so weiter. Und während ich noch redete im Gebet, und jetzt hören wir wieder, Chefsache, da kam der Mann Gabriel, den ich am Anfang, als ich ganz ermattet war, im Gesicht gesehen hatte, zu mir her, zur Zeit des Abendopfers. Als kann man auch alles ganz genau zeitlich einordnen, wann das war, im ersten Jahr des Darius, zur Abendopferzeit, Daniel betet. Und das kam eigentlich auch wie aus dem Nichts. Ja. Es kam wie aus dem Nichts. Der hat gebetet, hat sich Gedanken gemacht über das, was er in der Bibel gelesen hat, und seine Intention war, das zu verstehen. Das muss unsere auch sein. Wir müssen verstehen, was wir lesen. Gott wird uns nicht immer alles gleich in Fülle offenbaren. Ja, aber wir müssen die Dinge, wir können beten, Herr, du zeigst mir, was da jetzt in diesem Text für mich drinsteckt. Ja. Wenn ich meine Bibelbagger-Vorbereitung mache von unserer Bibelgruppe, denke ich oft, oh, was soll ich über das Thema sagen? Was soll ich über Simson sagen? Was hab Neigung? Keine Ahnung, wusste nicht, was ich da sagen soll. Dann muss ich halt beten und Gott bitten, dass er mir hilft. Und dann muss ich, da kommt dann so viel. Ich habe jetzt, wir machen jetzt nächste Woche, machen wir die Ruth. Und schon bei den ersten drei Verse, das ist so viel, da können wir ein ganzes Jahr lang Ruth machen. Ja? Aber das kommt nicht aus mir raus, weil ich so gescheit bin, sondern weil der Heilige Geist mir das aufschließt, weil ich einen Dienst habe. Und es geht ja auch nicht um mich, sondern es geht um die zuhören, dass ich denen nicht irgendwas erzähle, das, wo sie den Text zweimal gelesen haben, selber besser wissen. Ja? Sondern da muss vom Geist Gottes muss was kommen. Und so war es beim Daniel auch, der wollte das verstehen. Und hier steht, er gab mir Verständnis. Der Engel Gabriel gab ihm Verständnis. Er redete zu mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Super. Die Fragen, die er gehabt hat mit den 70 Jahren, ja, was bedeutet, weil er wusste ja auch, die 70 Jahre gingen ja jetzt zu Ende. Der wollte ja wissen, wie geht es jetzt weiter, was passiert. Wir sitzen hier alle noch in Babylon fest, da tut sich nichts, ja. Eigentlich müsste doch so langsam irgendwo der Rückzug kommen, wieder nach Jerusalem zurück zum Aufbau. Und jetzt in dieser Zeit kommt der Engel Gabriel zu ihm. Und jetzt kommen wir in einen ganz schwierigen Text. Und ich muss sagen, ich habe da auch verschiedene Auslegungen angeschaut und habe mich für das entschieden, wo sich auf Jesus bezogen hat. Wo ich nenne das Wort einmal bibeltreu war. Das habe ich genommen, weil das schien mir auch einfach am schlüssigsten dazu, gell? Das sagt der Engel Gabriel, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Also nicht 70 Jahre, sondern diese 70, das ist ein tieferes Verständnis. Die 70 Jahre gelten natürlich auch. Aber die 70 Jahrwochen, das ist ein tieferes Verständnis, was unter der Oberfläche gelegen ist, was man nicht versteht, wenn Gott einem das nicht offenbart. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretungen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also das ist mal ein riesen Programm. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, was es eigentlich im letzten Ende, wenn man es eh nicht begreife. Aber das war, was er ihm erklärt hat. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, wie man diese 70 Jahrwochen, die stehen an einem Stück, ja, 70 Jahrwochen sind, richtig, glaub schon, Mathe 5. 490 Jahre, das ist richtig. Und diese 490 Jahre, die vergehen nicht in einem Stück, sondern die sind gestückelt in Zeitabschnitte. Ja? Und ein Zeitabschnitt, wisse und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, und es ist nicht Jesus, ja? Den Fürsten sind es 7 Wochen. Ja? 49 Jahre. In Jeremia 30, 18 und 31, 18 fortfolgende, FF heißt fortfolgende, prophezeit Jeremia die Wiederherstellung Jerusalems kurz vor der Zerstörung 588, 587. Da wurde Jerusalem zerstört. Und kurz vorher hat Jeremia gesagt, es wird wieder aufgebaut mit Straßen und Plätze und Kinder werden dort spielen und alte Leute werden dort sitzen. Und das war die Zerstörung 588, 87, wo dann der Rest von den Juden weggeführt wurde nach Babylon. Und 587, das Jahr, mir rechnet 49 Jahre weg, und das ist kein Zahlenspiel von mir, ja, nicht vergessen, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das steht so in der Bibel drin. Dann landen wir im Jahr 539, 538 vor Christus. Und was ist da passiert? In diesem Jahr wird Kyros, der wird in Jesaja 45, 150 Jahre vorher benannt, dass Gott einen Gesalbten Auferweger wird, ein Gesalbter, der wird herrschen in Persien. Und er leitet den Wiederaufbau Jerusalems ein. Haben wir vor einem Jahr gemacht, als wir der Esra gemacht haben, als Jerusalem zerstört worden ist. Ja, und der Kyros, der hat den Befehl gegeben, jetzt wird Jerusalem, ihr könnt wieder heim, jetzt wird Jerusalem wieder aufgebaut. Das waren die 49 Jahre, die ersten 7 Jahrwochen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es eine Zeitlüge. Wenn man das genau liest, dann versteht man es auch. Ich habe lange gebraucht, weil ich bin ja intellektuell nicht so hoch. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe es dann irgendwann mal kapiert. Und 62 Wochen, gleich 434 Jahre, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, sagte Gabriel, darf man nicht vergessen. Und zwar im Drangsal der Zeiten. Also da waren schwere Zeiten. Da sind die Babylonier sind untergegangen, die Medo-Perser, dann kam Alexander der Große, der hat das alles kaputt gemacht, dann sind die Reiche zusammengefallen, dann sind die Römer gekommen. Nach den 62 Wochen wird der Messias, und das ist jetzt ein anderer Messias, das kann nicht der Kyros sein, weil das sind ja 434 Jahre später, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Jerusalem, kann man sagen, war ungefähr 440 vor Christus wieder aufgebaut. Da hat der Esra die Stadtmauer gebaut, die haben den Tempel wieder aufgebaut. Man konnte da wieder, ich sag mal, halbwegs normal leben. Und da kann man das Jahr 434 ansetzen. 440 vor Christus minus 434 Jahre, da kommen wir in das Jahr 6 vor Christus. Und es ist praktisch zeitlich, fällt es in die Geburt von Jesus rein. Da wird sich jetzt der eine oder andere fragen, wie kann das sein? Jesus ist doch 6 Jahre vorher, vor seiner Geburt geboren. Unser Kalender ist jetzt der julianische Arnulf oder der gregorianische. Weiß ich nicht, irgendein Kalender, den sich irgendein Mönch ausgedacht hat. Der hat das Jahr 0 ist falsch gesetzt. Das ist nicht Christi Geburt, weil der Herodes der Große ist 4 vor Christus gestorben und der hat ja die Babys nur alle umbringen lassen in Bethlehem. Also muss Jesus vor diesem Jahre 0 geboren worden sein. Und man schätzt so zwischen 7 vor Christus, also vor der Zeitrechnung praktisch, und 4 vor Christus, muss das alles passiert sein. Und wir kommen dann ins Jahr 6 vor Christus und das ist zeitlich in die Nähe von Christus, von Christi Geburt. Und ich weiß nicht, ob die kleine Truppe in Jerusalem in diese Richtung irgendwie, weil der jüdische Kalender, die haben ja ihre Jahre gezählt. Ja? Wir haben ja jetzt nach jüdischem Kalender immer 5000, was weiß ich, 5300, 500, keine Ahnung. Die zählen ja vom Anfang der Welt, von Anfang der Weltgründung, von praktisch von der Schöpfung an. Gell? Weiß nicht, ob das so stimmt, ist egal. Auf jeden Fall kommen wir mit dieser Berechnung, sagt der Engel, sag nicht ich, kein Zahlerspiel, sondern das ist halt so. Ja. Da ist Jesus geboren, hier ein schönes Rembrandt-Bild. wie Maria in die Krippe guckt und der Josef, der haut hinter ein paar Nägel rein in die Wand, weil das war ein Zimmermann. Und das Volk des kommenden Fürsten, nachdem der Messias weg ist, ausgerottet wurde, alles verliert, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und am Ende davon wird überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Also das ist eine düstere Botschaft, aber die war so, das ist halt so. Ja. Und ich sage mal, das kann man wieder datieren, oder kann man sagen, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, die Juden wurden in die Verbannung geführt, die mussten alle das Land verlassen, das Land wurde regelrecht verheert, zerstört, kaputt gemacht, und erst 1867, als Mark Twain gesagt hat, da wächst nichts mehr, hat Gott wieder angefangen, in diesem Land was aufzubauen. Und was wir jetzt heute sehen, das ist, was Gott alles wieder hergestellt hat. Und was wir heute sehen mit diesen ganzen arabischen Ländern, die mit Israel wieder Frieden schließen wollen, finde ich sehr bemerkenswert. Ja? Man muss es ja grundsätzlich positiv sehen, aber was bedeutet das? Weiß ich nicht. Aber ich finde, man muss es aufmerksam beobachten, ja, was da abgeht. Also die Römer haben Jerusalem und alles zerstört, den Tempel total zerstört. Und jetzt geht es zurück in die Zukunft. Also, jetzt geht es zurück in die Zukunft, und zwar so weit, wie wir jetzt noch nicht sind. Jetzt bleibt nur eine Jahrwoche übrig, ja. Sieben Jahrwochen, 62 Jahrwochen sind 69, jetzt fehlt noch eine Jahrwoche. Und jetzt gibt es diesen langen Sprung in die Zukunft. Da sehen wir noch nicht, das kommt auf uns zu. Der Machthaber, also vom Neuen Testament her wissen wir, das ist der Antichrist, ja, das konnte man Daniel damals noch nicht sagen. Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen. Ich habe ja eine andere Übersetzung genommen, weil das besser zu verstehen ist. Das 7 Jahre lang gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht- und Speiseopfer im Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Im Neuen Testament her wissen wir, Jesus wird wiederkommen und wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Ja. Der wird ihm im Heiligen Geist, der braucht gar nichts machen, nur anhauchen, dann fällt er wie Asche in sich zusammen. Und diese eine Woche, die liegt vor uns, und wir wissen nicht, wann die kommt. Für die meisten Menschen, wird Jesus, wenn er wiederkommt, wie aus dem Nichts komme. Völlig überraschend. Ja. Warum? Weil sie nichts wissen. Weil sie nicht glauben. Weil sie es nicht verstehen. Letzte Woche habe ich ein Interview gelesen mit einem Professor. Ich weiß nicht, was der für Professur gehabt hat. Katholik. Hat gesagt, ja, er geht an Weihnachten auch in Gottesdienst, aber der kann beim Glaubensbekenntnis kann er nichts mehr unterschreiben. Das ist alles nicht so passiert, das haben die sich ausgedacht, das kannst du nicht glauben. Und das ist, sagen wir mal, auch in unserer theologischen Landschaft, in den Universitäten ist das Usus, dass man sagt, das sind nette Geschichten, aber das stimmt alles, nicht alles erfunden. Auf der Homepage von der evangelischen Kirche konnte man lesen, weiß nicht, ob es noch drin ist, dass Jesus ist nicht in Bethlehem geboren, das haben die nur so reingeschrieben, damit es passt. Ja, Leute, wenn das alles nicht stimmt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn das Wort Gottes nicht stimmt, dann lasst uns unsere Bibel wegschmeißen und lasst uns nur Party machen, weil dann macht das Leben, was wir führen, das macht keinen Sinn. Ja. Aber Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist der Jünger erschienen, die haben das in Wahrheit nie, wir können uns da hundertprozentig drauf verlassen, ja. Aber für die, die das nicht glauben, da wird Jesus kommen wie aus dem Nichts. Ja? Aber eine hoffentlich nicht so kleine Truppe ist in Erwartung. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das nächste große Ereignis der Heilsgeschichte, dass Jesus wiederkommt. Und wir wissen nicht, wie das genau passiert. Wann? Wir können keine Zahlenspiele machen, wir können nichts berechnen. Wir wissen nicht, kommt er für die Gemeinde, bevor diese 7 Jahrwochen, die letzte Jahrwoche losgeht, ist die Entrückung vorher, ist sie in der Mitte, ist sie hinterher. Man kann das nicht genau sagen. Ja? Und Gott hat es auch ganz bewusst so gemacht, dass wir es nicht genau wissen. Weil wir sollen bereit sein. Ja, wir können jetzt sagen, jetzt brauche ich noch nichts mehr. Das fehlt noch im Fahrplan, das muss noch abgearbeitet werden. Ich kann mich entspannen. Nee, das funktioniert so nicht. Wir müssen heute schon bereit sein, weil das kann heute passieren. Ja? Heute kann Jesus kommen. Als ich ein junger Mann war, noch nicht verheiratet. Und da war mal eine Planetenkonstellation, da sind alle Planeten wie Perlen an der Schnur in einer Reihe gestanden. Und da haben sie auch so Propheten gesagt, das ist der Weltuntergang, da wird die Erde auseinanderreißen und Funkverkehr und was weiß ich alles. Und an dem Tag habe ich behinderte Kinder gefahren mit meinem Busle. Ich habe schier gekotzt, weil ich verstehe dir, wenn man es nicht weiß, wie man die Sache einordnen muss, da kriegst du, okay, ich will doch jetzt nicht sterben, ich will erst heiraten, ich will Kinder haben, ich will was weiß ich alles, jetzt ist das viel zu früh und so. Ja, wenn es so gewesen wäre, dann wäre es halt so gewesen, wäre halt weg gewesen. Auch egal, hätte mich dann auch nicht mehr gejuckt. Wir müssen gucken, die Zeit, wo wir leben, das ist eine Zeit, wo wir müssen unsere Klamotten richten, so langsam, ja. So wie die Juden, bevor sie aus Ägypten auszogen sind. Wir müssen gucken. Es gibt so viele Dinge, die wollen unsere Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen, ja. Ich habe mir gestern, ich muss es gestehen, ich tue Buße in Sack und Asche, ich habe gestern Abend 3-mal das 5-1 VfB Stuttgart gegen Dortmund erguckt. So ein Heilserlebnis widerfährt mir nicht mehr so schnell. Ja, der Timmy, der macht Bayern, da läuft alles, Plan immer. Aber da sage ich auch eins, wer Bayern-Fan ist, der ist nicht leidensfähig. Wenn du Stuttgart-Fan bist, bist du nicht leidensscheu, dann machst du auch was mit. Ja? Und das habe ich denke, das muss ich mir 3-mal angucken. Aber das kann versteht, diese Dinge, die können dann brutal ablegen. Wir müssen bereit sein. Wir müssen unsere Koffer gepackt halten. Ja? Wir wissen, Jesus sagt, ihr wisst nicht, zu welcher Tag, welcher Stunde, ihr wisst nicht, wenn euer Herr, der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der kommt für die wie aus dem Nichts, aber für die Kinder des Lichts kommt er nicht wie aus dem Nichts. Sondern die wissen das, die sind wach, die passen auf, die machen ihre geistlichen Geschäfte, sag mal. Die machen die Bibel lesen, die beten, die dienen einander, wie auch immer, mit der Gabe, wo sie empfangen. Das gehört alles dazu, brauchen wir jetzt nicht alles durchsprechen. Aber die sind in Arbeit, die sind in geistlicher Arbeit, die sind bereit. Wenn du glaubst, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren ist, als Heiland und für die Sünden der Welt gestorben ist, und für dich persönlich bist du gesegnetes Kind Gottes. Ja, das ist Preis dem Herrn. Aber versteht ihr, Gott, oder ich sag mal, wir feiern jetzt Weihnachten, aber wir dürfen nicht immer zurückgucken. Ja, das passiert super, super. Es ist super, es ist gewaltig, wir dürfen uns darüber freuen. Aber unser Blick muss sich so langsam nach vorne richten, in die andere Richtung. Ja. So schön das ist, so wichtig ist, so kuschelig, alles toll, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht so kuschelig war. Aber wir müssen nach vorne gucken, weil jetzt kommt er wieder. Und das dürfen wir nicht verpassen, da müssen wir sein wie ein Simeon, wie ein Hannah. Und da brauchen wir nicht mal eine spezielle Offenbarung, sondern steht in der Bibel drin, Leute, wenn ihr die seht, dass das alles kommt, dann ist er nahe vor der Tür, ja. Wir wissen nicht, Gott ist noch 100 Jahre, 200 Jahre, 50, wir haben keine Ahnung. Aber selbst wenn du jetzt rausgehst, nachher Auto kommt, fährt über den Haufen, dann begegnest du Jesus. Ja, das kann schnell gehen. Treppen unter Flieger, Schädel, nachher tot. Wir müssen immer so leben, als dass wir Jesus begegnen können. Und jetzt kommt es einfach, glaubst du daran, dass Jesus wie verheißen wiederkommt. Das glauben sie nicht mal mehr in der Kirche. Oh, das ist schon 2000 Jahre her, wer soll das noch glauben? Der kommt doch nicht mehr und so weiter. Ja, aber Gott verzieht, Jesus verzieht sein Kommen nicht, sondern möchte, dass alle zur Buße finden. Ja, das hat ja seinen Sinn. Warum es noch? Nämlich, dass so viele gerettet werden. Es ist die Vollzahl der Heiden ist noch nicht zum Glauben gekommen. Jesus wird wiederkommen, so wie er damals die Schriften erfüllt worden sind, so werden sie in Zukunft auch erfüllt worden. Da stehen noch einige Sachen aus. Ja, das wird kommen. Das können wir glauben. Da können wir fest drauf stehen. Jesus fragte seine Zeitgenossen damals: Wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt oder wiederkommt, den Glauben finden auf der Erde? Ja. Hat er sich gefragt, hat er vor allem seine Jünger, seine Umgebung gefragt, ja, wird der Glaube da, er glaubt es denn irgendjemand? Und selig, hätte die Bibel sagt, selig sind die Glauben, dass er wiederkommen wird. So richten die Lebendigen und die Toten. Ja. Das wird hammerhart werden. Hammer, hammer, hammerhart. Und da müssen wir dabei sein. Da darf keiner, der hier im Saal sitzt, wenn Entrückung wäre, muss der Saal leer sein. Da darf keiner mehr sitzen bleiben. Bin in der Schule ein paar Mal sitzen bleiben. Das ist tragisch. Ja? Tragisch. Du musst dabei sein. Wir müssen dabei sein. Wir müssen unsere Erwählung festmachen. Wir müssen das sagen, ja, Herr, ich will dabei sein. Ich will meine Hausaufgabe machen. Wunderschönes Bild von Jesus. Da steht lateinisch drüber, ergo sum via veritas e? Was? Vita, genau. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich kann es nicht lesen, ist so weit weg. Das hat der Künstler zu Glöder draufgeschrieben. Wird Jesus diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Ja? Hast du den Glauben? Wenn nicht, dann darfst du Jesus bitten, sage, ja, ich brauche das. Ich will das haben. Ich will nicht zurückbleiben, wenn sagen wir, alle vom Saal weg sind, will ich nicht als einziger Sitzer bleiben. Ich will dabei sein. Und Jesus will das auch, dass du dabei bist. Ja? Der will, dass keiner verloren geht. Der will, dass wir alle dabei sind. Deshalb müssen wir uns fit machen. Lasst unser kleines Ministry-Time noch nehmen. Gibt es ein schönes Lied von Bob Dylan. Seine erste Schallplatte 1980, als er zum Glaube gekommen ist, wo ich mit meinen Ohren, ich denke, täuschen mich meine Ohren, was singt Bruder Bobby hier? Are you ready to meet Jesus? Ja? Are you ready? Are you ready to meet the Lord? Ja? Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Das wird hammerhart, Leute, das wird nicht kuschelig. Selbst als Erlöser und Erretter, da war mir... Ich weiß nicht, wie das sein wird. Ja, wenn die beim Gabriel schon zittert sind und wenn man Engel wies, wenn man am Chef, salopp gesagt, am Chef persönlich begegnet. Ja. Sünde vergeben, alles super. Aber das wird hammerhart werden. Da wollen wir nicht entspannt sitzen, da wollen wir aufstehen. Sind wir bereit? Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir unsere Klamotten richten. Von welchen Dingen wird dein Leben bestimmt? Ja, was will dich ablenken? Wir leben in der Zeit des Entertainments, der Ablenkung. Die Leute brauchen Brot und Spiele. Und die neue Xbox 5 oder was da rauskam, die war ausverkauft. Das ging schneller, wie sie die Anzeige gesetzt haben, dass da einer verkauft wird. Ja? Ich muss gestehen, sogar in meiner Familie, bei Kindern, die ich erzogen habe, haben sich mehrere bestellt und die übrigen haben sie dann an andere Leute verkauft. Ja. Ist jetzt keine radikale Sünde. Nicht. Aber versteht, es gibt so viel, was uns ablenken möchte. So ein Scheiß, so was nichts Nichtiges. Ja. Und dann, das sind noch nicht die richtigen Probleme, die uns im Leben sind. Ja. Und die Bibel sagt, werft eure Sorge auf den Herrn, er sorgt für euch. Wir müssen das üben, lernen, machen. Und dann wird es wahrer. Je mehr wir das tun, desto mehr wird es wahrer. Desto mehr werden wir Vertrauen zu Jesus haben. Erkennen wir, nehme ich da immer mit nein, erkennen wir die Zeichen der Zeit, sehen wir, was los ist. Ja? Verlassen wir uns auf Nachrichten. Du hast nichts mehr, worauf du dich verlassen kannst, außer aufs Wort Gottes. Ja? Das ist das Einzige, was uns einen Maßstab und eine Richtung gibt, Und es bleibt, ja. Deshalb wollen wir nicht beliebt sein. Das ist so. Macht nichts. Lieber unbeliebt im Himmel, als mit vielen Freunden in der Hölle landen. Ja. Lieber bei Jesus sei und hier vielleicht mal, ist bei uns nicht wild, kommt noch, aber im Moment ist ja kein Problem. Ja. Ja. Ich bin mit meiner Ansprache am Ende, aber persönlich nicht. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass das so ein Riesengeschenk ist für uns. Dass du uns da drin Offenbarung schenken möchtest, so wie du das beim Daniel gemacht hast, so wie du das beim Simeon gemacht hast, bei der Hanna und bei dieser winzigen Truppe, die sich dort im Tempel getroffen hat, Vater. Und dann zu dieser Truppe möchten wir gehören, die dich erwartet, wo ihre Augen nach vorne richtet, nach oben richtet, Vater, wo wir wissen, Jesus wird wiederkommen, ob ich es noch erlebe zu meinen Lebzeiten oder nicht, ist völlig wurscht. Aber er wird wiederkommen, Vater. Und so bitte ich dich für uns heute Morgen, dass wir das ernst nehmen, ja, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass wir das ernst nehmen, dass wir das auf das freudige Ereignis, dass wir da drauf zugehen, dass wir richtige, feste Schritte machen und ablegen, was uns beschwert, die Sünde und den ganzen Mist, was unser Leben so krumm machen möchte, und wir wollen auf Jesus zugehen, Vater. Und wir danken dir, dass es passieren wird in Jesu Namen. Amen. Amen.